Hallo,
hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag.
Aktenzeichen XY Special.
Genau, jetzt sind wir schon wieder beim dritten Teil des Specials und damit schließen wir auch die Staffel 9.
Ja.
Tanja, gibt es irgendwas, was du an Aktenzeichen XY nicht magst?
Was ich nicht mag? Also jetzt an der Sendung an sich kann ich nichts sagen, aber ich muss schon sagen, dass das natürlich immer mal frustrierend ist, wenn die Fälle einfach so aussichtslos erscheinen, ne? Und man da eben die Lösung einfach nicht erfährt.
Ja.
Ich meine, dafür ist die da, die Sendung, aber das finde ich manchmal richtig frustrierend.
Aber die lösen ja manchmal schon in den nächsten zwei Folgen schon auf, was gelöst werden konnte,
sagen wir mal aber so. Kennst du das, dass du...
Ja, dass man wissen will, was...
Ja, und man denkt sich, hoffentlich ist von dem Fall, hoffentlich kommt da heute ein richtig guter Hinweis.
Ja.
Und dann hört man aber nie wieder was von dem Fall. Das finde ich dann ein bisschen
schade. Ja, die sagen dann ja immer... Wir haben ganz viele Dinge, aber können wir noch nicht drüber sprechen.
Ja, stimmt, genau.
Und dann kommt am Schluss aber auch nichts mehr. Ne? Also auch nicht in der nächsten Folge. Dann kommt vielleicht dann nochmal was, wenn ein Fall gelöst ist.
Ja.
Apropos ungelöst, habe ich heute aber auch einen Fall.
Ich auch.
Und einen gelösten.
Ich auch.
Möchtest du nur anfangen?
Ja, ich fange gerne an. Mein Fall war sogar zweimal bei Aktenzeichen XY ungelöst. Und zwar einmal im Jahr 2011 und dann nochmal im Jahr 2020. Es geht um den Fall von Daniel Schreiner aus Hennef, der zum Zeitpunkt der Tat 23 Jahre alt war. Daniel Schreiner wartet im Jahr 2011 auf seinen Studienplatz. Er möchte gerne Medizin studieren und absolviert in der Zwischenzeit ein freiwilliges soziales Jahr. Er hat ein Apartment in Bonn und ist am Samstag, den 8.01.2011, mit seinen Freunden nach Venlo gefahren, um dort Laserschießen zu veranstalten. Die treffen sich um 14 Uhr und hatten schon abgesprochen, dass sie abends gerne in die Disco in Köln wollen, in die Klapsmühle.
Das ist auch ein Hammername für einen Laden.
Dachte ich auch. Sie treffen sich also abends und gehen dorthin und Daniel war nur circa eine Stunde in der Disco. Um 1.30 Uhr wird das letzte Foto von ihm gemacht. Vermutlich zu dem Zeitpunkt, wo sie gerade bei der Disco ankommen. Und um 2.36 Uhr verlässt er die Disco.
Wer hat denn das Foto gemacht?
Ein Freund.
Ach so.
Er verlässt die Disco, ohne sich zu verabschieden von seinen Freunden, was, wie sie nachher erzählen, sehr, sehr untypisch für ihn gewesen ist.
Vielleicht wollte er noch gar nicht gehen.
Man weiß es nicht.
Ja.
Man geht davon aus, dass Daniel zu dem Zeitpunkt geplant hatte, in sein Apartment nach Bonn zu fahren. Er hatte aber nur 20 Euro mit dabei. Und es war klar, und das muss ihm zu dem Zeitpunkt auch schon klar gewesen sein, dass er für 20 Euro nicht von Köln nach Bonn mit einem Taxi fahren kann. 28 Minuten später halten Autos an auf der A565, circa 30 Kilometer entfernt von der Disco. Auf der Standspur sehen sie einen Körper. Daniel liegt dort, ist schwer verletzt, nicht mehr ansprechbar, blutüberströmt und wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort wird er operiert und hat ein sehr starkes Schädel-Hirn-Trauma. Die Ärzte sind aber erstmal optimistisch, dass alles gut gegangen ist, weil die OP gut verlaufen ist. Und die Polizei hofft natürlich, dass Daniel aufwacht und erzählen kann, was mit ihm passiert ist. Aber das lässt erstmal auf sich warten. Er wird in ein künstliches Koma versetzt und wacht erstmal nicht auf. Die Polizei will jetzt also diesem Fall nachgehen und geht erstmal davon aus, er hatte einen Unfall. Er lag ja da auf der Standspur.
Ist vielleicht angefahren worden oder so.
Ist angefahren worden, genau, davon sind sie ausgegangen. Also haben sich die gesamten Ermittlungen haben sich auf einen Unfall mit Fahrerflucht konzentriert. Bis einem der Polizisten aufgefallen ist, auf dem Video, wo man Daniel sieht, wie er die Disco verlässt, wirkt er nicht wirklich betrunken. Man ist aber davon ausgegangen, dass er angefahren wurde, weil er völlig betrunken über diese Autobahn gelaufen ist, weil in seinem Blut ein Alkoholwert von 5 Promille gemessen wurde.
Das ist aber sportlich.
Das ist ja nahe einer Alkoholvergiftung und da kannst du eigentlich gar nicht mehr laufen.
Nee.
Das Video hat jetzt also eher den Verdacht nahegelegt, dass er gar nicht so betrunken ist. Und eine Rechtsmedizinerin hat gesagt, die Verletzungen sind total untypisch für einen Autounfall. Und auch am Unfallort hat man kein Glas oder irgendwas gefunden. Mhm. Also irgendein Schaden müsste ja auch am Auto entstanden sein, wenn er angefahren worden wäre. Somit hat man den Promillewert nochmal überprüft und es stellte sich heraus, es war ein Rechenfehler gewesen. Er hatte tatsächlich nur 1,96 Promille.
Naja, also aber auch schon
nur
viel,
ne? Im Verhältnis, ja, ja. Natürlich.
Ich habe mir schon gedacht, 5, geht das überhaupt noch?
Ja, ich glaube auch nicht.
Nee.
Aber da war natürlich schon wertvolle Zeit verstrichen, die Polizei so ein Stück weit in die falsche Richtung ermittelt hatte. Es meldete sich dann nach kurzer Zeit eine Taxifahrerin, die behauptet hat, dass sie ein Taxi auf der Standspur gesehen hätte, um die Zeit ungefähr, ohne Fahrer, ohne Gast. Die Polizei ist dem Hinweis auch nachgegangen, aber der Hinweis lief leider ins Leere. Nach 66 Tagen ist Daniel tatsächlich aufgewacht. Er hat keinerlei Erinnerungsvermögen. Er ist ein absoluter Pflegefall. Er lebt mittlerweile auch im Heim. Das Schädelhirntrauma war zu stark. Und von daher wird er vorerst diesen Fall eben nicht aufklären. Und die Polizei war eben sowohl 2011 als auch 2020 bei Aktenzeichen XY, weil der einen Ermittler vor allen Dingen sehr engagiert ist und das Ganze eben auflösen möchte.
Für sich auch selber, ne? Das ist nämlich dieses wieder, ja, dass man das halt wissen will, was da war, ne?
Ja, er hat auch bei Aktenzeichen XY gesagt, er hofft immer noch, dass es Daniel vielleicht irgendwann besser geht, sodass er doch nochmal aufklären kann, was mit ihm in dieser Nacht passiert ist. Mhm. Und das Fatale ist auch, dass die Eltern keinerlei finanzielle Unterstützung bekommen, weil eben nicht nachgewiesen werden kann, dass hier ein Verbrechen vorherrscht. Die meisten gehen eben davon aus, dass er in ein Taxi gestiegen ist, dadurch, dass er die Fahrt ja nicht bezahlen konnte, sich ein Streit entwickelt hat in dem Taxi.
Mhm.
Und dieser Streit dann letztendlich dazu geführt hat, dass der Taxifahrer auf der Standspur angehalten hat. Es dann draußen zu Handgreiflichkeiten kam. Vielleicht ist er einfach gestürzt und auf den Stein gefallen und hat dadurch diese Gewalteinwirkung auf seinen Kopf gehabt. Vielleicht wurde er auch von dem Taxifahrer selbst so zugerichtet. Vielleicht ist was ganz anderes passiert.
Oder der hat ihn halt rausgeschmissen und dann ist er vors Auto gelaufen.
Das kann auch sein. Ja. Letztendlich.
Haben die den Taxifahrer denn ermittelt?
Nee, den Taxifahrer haben sie eben nicht ermittelt, obwohl in der Sendung gesagt wurde, dass sie eigentlich auch das Kennzeichen haben. Also das ist ein sehr, sehr mysteriöser Fall.
Mhm.
Und vorerst wird er nicht aufgeklärt werden. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er nochmal bei Aktenzeichen XY vorgestellt wurde, nach den zwei Malen. Man kann jetzt im Grunde ja nur hoffen, dass der Daniel vielleicht wirklich irgendwann kein Pflegefall mehr ist oder irgendeine Erinnerung hochkommt und er selbst zur Lösung beitragen kann.
Ja, aber auch ein gruseliger, krassiger Fall, ne? Finde ich.
Finde ich auch.
So mysteriös, sagen wir es mal so.
Es kann ja auch theoretisch sein, 1,96 Promille ist jetzt ja auch nicht gar nichts.
Nee,
wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf die Autobahn gelaufen ist.
Nee. Aber wenn die das Kennzeichen auch von der Taxe haben.
Ja, aber er kann sich ja auch theoretisch, kann er ja auch mit einem Anhalter, also per Anhalter gefahren sein. Und da kann irgendwas passiert sein.
Mhm. Wie kommt denn die Taxe ins Spiel?
Naja, das ist letztlich ja auch nur eine Zeugenaussage, da kann ja theoretisch auch ein Taxifahrer einfach kurz am Standstreifen angehalten haben und sich erleichtert haben im Wald.
Also keiner hat das gesehen, dass er in eine Taxe eingestiegen ist?
Keiner hat das gesehen.
Ja, dann bleibt das offen, ne?
Ja.
Jetzt. Aber wenn du hier auch wieder was weißt, dann...
Dann werde ich ein Update geben.
Ja. Und ich fange gleich mal mit einem Cold Case an, der aber jetzt keiner mehr ist.
Also
zu 90%, sagen wir es mal so.
Okay.
Wenn ich es jetzt erzähle, dann werdet ihr euch sicherlich meiner Meinung auch anschließen.
Dass der so gut wie gelöst ist, meinst du?
Wie bitte?
Dass der so gut wie gelöst ist, meinst du? Mhm.
Und das ist auch wieder so typisch. Ne? Ich denke ja immer an so eine Fälle, die in der Urzeit passiert sind, also im übertragenen Sinn, also vor 30 Jahren und länger, dass die überhaupt nicht mehr gelöst werden. Vor allen Dingen nicht, wenn sie dann bei Aktenzeichen sind.
Mhm.
Aber hier scheint etwas anders gewesen zu sein. Das ist ja auch nicht der einzige Fall, ne? Der schon nach so langer Zeit gelöst wurde. Denn dieser Mord liegt bereits 35 Jahre zurück und wurde im Dezember 22 bei Aktenzeichen nochmal präsentiert. Es geht um die damals 24-jährige Petra Nohl. Wir begeben uns ins Jahr 1988, 13. Februar. Es ist Karneval in Kölle Und die 24-Jährige feiert mit ihrer Freundin. Da sie sich von ihrem Partner getrennt hat, lebt sie momentan bei ihrer Mutter, was auch ganz gut passt, denn sie hat noch eine kleine Tochter, die dann ja immer gut behütet ist. Mhm. Wenn die Mutter dann mal tanzen geht oder zu diesem Zeitpunkt halt zum Karneval. Und die Mädels haben dann so einen ganz vergnügten Abend und der Freundin reicht es dann so gegen 3:30 und sie möchte nach Hause. Und da sage ich mir auch, wenn sie jetzt nicht nach Hause gegangen wäre oder sie wären beide zusammen nach Hause gegangen, dann könnte vielleicht Petra heute noch leben. Ja. Aber das Schicksal sucht sich ja immer seinen Weg. Und Petra will noch weiterziehen und leiht sich von der Freundin hier für 100 D-Mark. Sie ist dann in die Disco Charivari weitergezogen und am nächsten Morgen wird die 24-Jährige erwürgt hinter einem Bierstandwagen gefunden. Und wenn dieser Fall nicht ausgestrahlt worden wäre, hätte sich vielleicht der Zeuge auch nicht gemeldet. Man weiß es nicht. Nach dieser langen Zeit.
Ja.
Und jedenfalls hat sich ein Mann bei Aktenzeichen XY gemeldet und erzählt, dass er mit einem Freund in der besagten Nacht feiern war. Und als beide dann morgens ein Taxi nehmen wollten, trafen beide auf das spätere Opfer der Petra. Und alle warteten vergebens auf ein Taxi. Also zu der Karnevalszeit ist es ja so wie in ganz Deutschland, wenn Silvester ist, ja. Man kriegt halt keine Taxe. Und der Zeuge und sein Kumpel trennten sich dann, weil kein Fahrzeug halt kam und ging jeder in seine Richtung nach Hause. Und am nächsten Tag wurde von dem Tötungsdelikt in der Presse berichtet und der jetzige Zeuge wollte damals die Begegnung mit dieser Petra der Polizei melden. Doch der Kumpel wollte dies nicht und aus Respekt hat er dann die Aussage damals nicht gemacht. Mhm. Und was dem Zeugen aber am nächsten Tag schon so komisch vorkam, sein Kumpel sah völlig anders aus. Er hat eine neue Frisur, er hatte die Haare gefärbt und ein komplett anderes Outfit, was seinem Stil so gar nicht entsprach. Und nun war ja diese Ausstrahlung und die Kumpels waren keine Kumpels mehr. Und somit rief der Zeuge bei XY an und schilderte den Abend, wo sie Petra getroffen hatten. Und dass er das so nach 35 Jahren noch im Kopf hatte, ist auch krass, oder? Und vor allen Dingen, dass er jetzt halt wieder, er wurde ja eigentlich, kann man ja so sagen, durch diese Aktenzeichen XY-Sendung nochmal so richtig schön getriggert
auf
diesen Fall. Und kam vielleicht dann doch nochmal ein schlechtes Gewissen auf oder so. Und jedenfalls, und hat sich aus diesem Grunde an Aktenzeichen gewandt an dem Abend. Und das finde ich dann halt ja wieder toll, dass solche Fälle dann doch nochmal greifen. Ne?
Ich denke mir, er hatte den Abend auch noch so präsent im Kopf, weil das mit seinem Kumpel am nächsten Tag ihn so irritiert hat.
Ja. Ne?
Das vergisst du wahrscheinlich nicht so leicht.
Und als er da erst angerufen hat, hat er den Namen des Kumpels auch noch nicht gesagt, aber das hat er dann später bei der Zeugenvernehmung gemacht. Und dieser Kumpel, der lebt heute auch noch in Köln und wurde dann festgenommen. Es handelte sich um den 56-jährigen, ich nenne ihn mal Manfred, und er wurde erkennungsdienstlich behandelt und man konnte aus der Vergangenheit bei ihm keine Straftat zuordnen. Nun kam aber eine gefundene DNA ins Spiel und da gab es ein Match. Und die DNA, die auf Petras Körper gefunden wurde, stimmte mit dem Manfreds DNA überein. Jackpot, sag ich mal.
Ja.
Ne? Seit dem Zeitpunkt schweigt Manfred, aber die Beweislage ist erdrückend. Somit, Tanja, wird es eine Frage der Zeit sein, bis die Akte Petra Nohl geschlossen werden kann. Nach 35 Jahren, dank Aktenzeichen XY. Ja. Und der Täter war übrigens 21 Jahre alt und hat wohl, wie schon in meinen zwei vorherigen Fällen, die ich hier behandelt hatte, die Tat aus Habgier begangen. Schlüssel, Portemonnaie mit der Biene Maya-Emblem und die Handtasche bleibt bis heute verschwunden. Mhm. Aber der Fall, so wie ich es am Anfang sagte, ist so gut wie gelöst.
Ja. Wobei man ja sagen muss, die DNA beweist erstmal nur, dass er mit ihr in Kontakt war und ja noch nicht, dass er was mit ihrem Tod zu tun hat.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es schon auch schon so sehr verdächtigend, wenn der Beschuldigte sich nicht äußert.
Ja, und dass er am nächsten Tag sein Aussehen und alles so verändert hat.
Genau.
Das ist natürlich sehr verdächtig.
Ich denke mir mal schon, dass der noch sein Schweigen brechen wird.
Das ist ja auch ein guter Fall, an dem du dranbleiben kannst.
Genau.
Wir gehen jetzt nochmal zu einem definitiv gelösten Fall bei Aktenzeichen XY. Und, oder durch Aktenzeichen XY, muss ich ja sagen. Und zwar geht es um den Mord an Heidrun P. am 17.01.2003. Sie war zu dem Zeitpunkt 57 Jahre alt und sie war Objektleiterin von einer Reinigungsfirma. An dem Morgen gegen 6.45 Uhr ist sie zur Schwarzwaldklinik gefahren in Bad Krozingen und ist so gegen 6.45 Uhr auf dem Parkplatz dort. Und auf einmal hörten Angestellte im Krankenhaus Schreie. Und sie haben sofort gehört, dass die Schreie vom Parkplatz herkommen und sind ganz schnell dahin gerannt. Und auf diesem Parkplatz haben sie nur noch einen Schal und eine Brille gefunden.
Ich glaube, das habe ich damals gesehen.
Ja. Mhm. Eine Stunde später wurde auf einer Kamera ein Mann aufgenommen, der mit der EC-Karte von Heidrun Geld abgehoben hat. Er war vermummt und er hatte einen auffälligen Rucksack auf. Und er ist dann vermutlich mit ihr in ihrem Polo wieder weggefahren. 15 Kilometer weiter fand man ihr Auto, ihre Kleidung, ihre Unterwäsche und Blutspuren. Zwei Wochen später, am 23.03., findet ein Spaziergänger ihre Leiche nackt im Wald. Heidrun wurde mit 8 Messerstichen getötet. Und im April 2003 ist der Fall bei Aktenzeichen XY und es gibt keine Hinweise. 15 Jahre später, im Jahr 2018, fällt einer Frau ein auffälliger Rucksack auf. Und sie erinnert sich an die Folge Aktenzeichen XY, wo nach genau so einem auffälligen Rucksack gesucht wurde. Und sie meldet sich daraufhin bei der Polizei. Der Rucksack gehört zu dem Lebensgefährten einer ehemaligen Mitarbeiterin von Heidrun P. Thomas W., zu dem Zeitpunkt dann 54, wird von der Polizei in Gewahrsam genommen. Und der Polizist, der als erstes bei ihm war, beschreibt das so, dass er den Eindruck hatte, dass Thomas unglaublich erleichtert war. Als hätte er auf die Polizei gewartet und sich selbst gefragt, warum all die Jahre niemand auf ihn gekommen ist. Und er ist auch sehr geständig und erzählt frei raus, dass die Heidrun extrem respektlos zu seiner Lebensgefährtin war und er sie quasi entführt hatte, um das Gespräch mit ihr zu suchen. Und sie darauf hinzuweisen, dass er nicht möchte, dass sie weiterhin so mit seiner Lebensgefährtin spricht. Und weil sie ihn dann offensichtlich überhaupt nicht ernst genommen hat und ausgelacht hat und sich lustig gemacht hat über ihn und seine Aktion, hat er daraufhin mit dem Messer, was er aber ja offensichtlich mit hatte, eben auf sie eingestochen.
Also muss er das so ein bisschen im Hinterkopf gehabt haben.
Denke ich auch. Mhm. In jedem Fall sitzt er mittlerweile lebenslang dafür in Haft.
Ja, manche Täter, also die nicht so richtig abgebrüht sind, ne? Den belastet ja auch so eine Tat über Jahre.
Ja, und den Eindruck hat er wohl auch gemacht bei der Polizei.
Und sind eigentlich dann froh, wenn sie denn doch überführt werden, ne? Dann kommen wir abschließend zu meinem Fall. Und es gibt ja immer so eine, ja, diese Filme. Und manchmal sind die Filme so gruselig irgendwie. Also wirken auf einen so gruselig, ne? Stimmt. Das ist vielleicht gar nicht so gewollt, aber das finde ich jetzt bei diesem Fall extrem. Mhm. Und zwar geht es um den Mord an Blanka. Und der Filmtitel oder überhaupt der Titel des Falls hieß der Casio-Mann. Sagt ihr das mal?
Nee.
Und der wurde 1992 ausgestrahlt. Und ich kann mich noch bis heute an diese Folge erinnern.
Echt?
Ja, weil dieser Casio-Mann, also der Darsteller, so eine gruselige Ausstrahlung hatte. Und Blanka, die jüdischen Glaubens ist und lange Zeit auch in Israel gelebt hat, ist vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen und lebte bis zu ihrem Tod in Frankfurt. Zum Tatzeitpunkt war sie 68 Jahre alt und finanziell gut situiert und abgesichert. Dennoch ist ihr das Leben so zu trist und möchte eigentlich gern unter Leuten sein. Sie versucht eine Stelle zu finden, wobei ihr das Geld weniger wichtig ist als der Kontakt zu Menschen. Und somit findet sie eine Tätigkeit im November 1991 in einem Restaurant als Garderobenfrau. Und zwar im Mövenpick-Restaurant. Das muss man sich auch mal vorstellen. Früher gab es noch in den Restaurants Garderoben, wo man seine Jacken abgeben konnte. Also viel Geld war da noch über, ne, dass man das noch bezahlen konnte, also die Aushilfen.
Ja.
Der Job gefällt ihr und ihr macht der Umgang mit anderen Menschen auch so richtig Spaß, bis zur Begegnung am 8. Februar 1992. Und da kam dieser Typ, den ich so gruselig fand, in einem Trenchcoat und der hatte so einen irren Blick, so ganz derbe fixiert und dann hatte er noch so einen Hut auf und das sah so richtig irre aus, fand ich. Also, aber so einschüchternd.
Ja.
Und der beschuldigte Blanca, seinen Casio-Minicomputer aus der Tasche gestohlen zu haben. Den hatte er in seinem Trenchcoat. Mhm. Diese Casio-Teile, die waren so groß wie ein heutiges Handy und das konnte man dann halt so aufklappen im Querformat. Mhm. Kennst du die noch?
Nee, kenne ich nicht.
Das waren so, ja, da hatte man so Telefonnummern und sowas drin und konnte man auch Daten speichern. Und Blanca hatte natürlich das Teil nicht gestohlen. Sie hat aber die ganze Garderobe abgesucht, um diesen Computer zu finden. Kann ja auch mal sein, so beim Aufhängen, dass der, dass sowas da aus der Jacke rausfällt oder so.
Ja, theoretisch kann das auch sein, dass er den zu Hause vergessen hat.
Ja, und dann kam der Typ nach ein paar Tagen wieder und wieder mit diesem Blick, so eine ganz gruselige Art. Und dann hat er Blanca wieder an der Garderobe so angefahren und dann kam die Chefin dazu und wollte die Sache schlichten. Dann hat er tatsächlich gefragt, das fand ich auch so gruselig, wo sie denn wohnen würde und ob sie noch einen Mann hat.
Oh Gott.
Das ist gruselig, oder?
Ja.
Und als er dann von der Chefin stehen gelassen wurde, ging er mit den Worten, wir sehen uns noch.
Oh nein.
Und dann, einen Tag später, das war der 23.02., Blanca hat Feierabend und macht sich auf den Weg nach Hause. Es war dunkel, so gut wie keine Passanten mehr auf der Straße, bis auf einen späteren Zeugen, der Blanca in ihrem Pelzmantel die Straße entlang gehen sah. Und wenig später sah er einen Fahrradfahrer, der denselben Weg fuhr. Und einige Sekunden später, wo er keine der beiden Personen mehr im Sichtfeld hatte, hörte er einen Schuss. Und da erschreckt man sich ja auch, ne? Wenn das so knallt in der Stille.
Ja, also damit rechnet man ja auch
nicht. Und da drehte er sich um und schaute die Straße hinauf und sah den Radfahrer, wie er sich über Blanca am Boden beugte und ihr die Handtasche stahl. Blanca war tot. Die eintreffende Polizei stellte fest, dass Blanca aus nächster Nähe quasi hingerichtet wurde. Und die Polizei war echt am Rätseln, ob diese Blanca nur wegen dieses Casio-Computers umgebracht wurde. Der hat ja mal gerade 200 Mark gekostet. Und nun wurde auch natürlich gemutmaßt, ob da vielleicht so eine geheime Daten auf dem Computer waren oder ob Drogendealer, die so ihre Kundendaten drauf hatten, dass das so einer war, weil die Polizei das so aus Erfahrung kannte, als sie so Drogendealer festgenommen hatten, dass die auch diese Casio-Computer hatten.
Das würde ja auch erklären, warum ihm das so wichtig war, ne?
Ja.
Und das würde ja auch dazu passen, ich sag mal, wenn der in illegale Geschäfte verwickelt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch ein bisschen größer, dass er auch eine Waffe hat.
Am 6. November kam dann der Fall zu Aktenzeichen Y und bei meiner Recherche hatte ich auch in Foren mal so geschaut und da haben mehrere geschrieben, dass dieser ominöse Casio-Mann, den so in den Erinnerungen blieb, so wie mir, weil der halt so ein gruseliges Auftreten hatte. Und was auch später zu seiner Überführung führte, war, dass er Blanca auch gesagt hatte, dass er aus Schweden sei. Und da die XY-Sendung nur spärliche Hinweise zum Fall abgab, circa 80 Hinweise, weiteten die Ermittler die Suche auch nach Nordeuropa aus, also auch in Richtung Schweden. Und die Ermittler stießen auf Parallelen zu den in Schweden bekannten Lasermann. Der hat seine Opfer immer mit einem Laserpointer anvisiert und er saß dort bereits in Haft wegen mehreren Raubüberfällen, Mordversuchen und einem Mord an einem Iraner. Seine Mordanschläge hatten immer rechtsradikalen Hintergrund. Er wurde 2017 nach Deutschland ausgeliefert und in einen Indizienprozess verurteilt. Die Richterin begründete das Urteil mit einer lückenlosen Indizienkette. Unter anderem passte das Phantombild. Er war zum Tatzeitpunkt in Frankfurt und hat sich nach der Tat einen neuen Casio-Computer am Flughafen gekauft. Er wurde zu einer lebenslangen Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Und der Täter hat sich bis heute nicht weiter zum Mord geäußert. Somit weiß man auch nicht, ob tatsächlich der Casio-Computer das Mordmotiv war oder vielleicht sogar ein rechtsradikales Motiv. Dieser Fall gehört jedenfalls bei Aktenzeichen zu einem der unheimlichsten Fälle und das sicherlich nicht nur wegen der Tat an sich, sondern auch wegen der Darstellung der Tat.
Ja.
Ihr könnt den Fall sicherlich im Internet nochmal finden, bei YouTube, unter dem Suchbegriff Casio-Mann. Und da könnt ihr euch gegebenenfalls ja mal diesen ominösen Mann anschauen. Aber man muss natürlich bedenken, das war 1992, da kam das alles noch ein bisschen anders rüber.
Ja.
Ich finde, man ist jetzt so durch diese ganzen Sachen, die so passieren in den letzten Jahren, abgehärteter geworden.
Absolut,
ne? Das war früher alles noch, also ging einem früher noch viel näher, ne? Finde ich persönlich. Ja, Tanja, hast du noch was?
Nee, ich habe jetzt meine zwei Fälle leider schon erzählt.
Gut. Ja, ist immer wieder spannend, Aktenzeichen XY, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Vor allen Dingen, weil es ja auch so realistisch ist, ne? Muss man ja dabei sagen.
Ja.
So, Tanja, das war's jetzt schon, ne? Staffel 9 ist vorbei.
Ja.
Und wir kommen jetzt bald wieder mit der 10. Staffel. Und da haben wir auch gleich eine Verlosung. Eine richtig gute, finde ich.
Finde ich auch.
Was ganz interessant ist, das verraten wir aber noch nicht. Einfach uns weiterhin abonnieren. Und dann werdet ihr auch informiert, wenn es weitergeht. Auf jeden Fall dauert es nicht zu lange. Ich denke mir mal so 2-3 Wochen sind wir wieder für euch da. Und solange, sagen wir mal, wie man bei Aktenzeichen auch sagt, bleibt sicher. Mhm.